Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. In diesem Quartal beschäftigen wir uns mit den Korintherbriefen. Paulus zeigt uns darin, wie wir trotz Konflikte und Herausforderungen die Botschaft des Kreuzes im Alltag hochhalten können. Eine Einladung, die Antwort auf die schwierigsten Fragen unseres Lebens ganz neu in Jesus Christus zu finden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuseher, liebe Zuhörer, ich freue mich, dass wir heute wieder über ein biblisches Thema nachdenken können, über Einheit in Christus. Und das tun wir hier in einer Runde mit Dennis, Jutta, Dominik und mit mir, Luise. Und wir wollen unser Gespräch mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, wir machen uns heute Gedanken über etwas, was unsere Gemeinden sehr, sehr prägt, ob Einigkeit besteht, Einheit oder auch Uneinigkeit und Schwierigkeiten im Miteinander. Bitte hilf uns, dass wir gute Gedanken hier aus deinem Wort herausziehen können und das auch in unsere Gemeindepraxis mitnehmen können. Danke, dass du unter uns bist und uns auch erleuchtest und uns Verständnis für dein Wort gibst. In deinem Namen. Amen.
Amen. Amen.
Ja, Einheit in Christus, das ist ein hohes und wichtiges Ideal. Warum ist es in der Realität oft gar nicht so leicht, das zu verwirklichen? Wie erlebt ihr das?
Spontan würde ich sagen, in der Verschiedenheit von uns Menschen, von den Persönlichkeiten, das macht ja dann doch gerne Konflikte.
Mhm. Vielleicht, wenn wir in die Schöpfung schauen, sehen wir so viel Vielfalt und Gott hat uns vielfältig geschaffen und dann kam die Sünde dazu. Und hat wahrscheinlich diese Vielfalt, die ursprünglich als etwas sehr Schönes ist und immer noch was Schönes ist, dann aber auch in diesem Aspekt zu einer Herausforderung gemacht.
Es kommt ja vielleicht auch immer ein bisschen darauf an, warum das dann im Konkreten nicht klappt. Sind es zwischenmenschliche Streitigkeiten? Sind es theologische Streitigkeiten? Ist es vielleicht so ein bisschen wie in Korinth, irgendwelche Führer oder irgendwelche Sachen, weswegen man sich selbst höher einschätzt als andere. Mhm. Dass man den Kern der Gemeinschaft eben aus den Augen vielleicht ein bisschen verliert. Dass man dieses Kreuz Christi und die Demut und das alles, was damit zusammenhängt, nicht also so verinnerlicht hat, wie es man müsste.
Ich höre so heraus, dass es sehr vielfältige Ursachen auch geben kann für Uneinigkeit. Und mal schauen, was wir da auch in den Texten noch entdecken. Ja. Da ist ein Problem aufgetreten in Korinth. Dennis, du hast es schon anklingen lassen. Gehen wir doch mal hinein in 1. Korinther 1 und lesen Verse 11 bis 17. Dominik, könntest du das mal lesen? 1. Korinther 1, Verse 11 bis 17.
Denn es ist mir durch die Hausgenossen der Chloe über euch bekannt geworden, meine Brüder, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich meine aber dies, dass jeder von euch sagt: Ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemanden von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius. Damit nicht jemand sagt, ihr seid auf meinen Namen getauft worden. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft. Sonst weiß ich nicht, ob ich noch jemand getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird.
Ja, welches Problem ist jetzt konkret in Korinth hier aufgetreten? Wie würdet ihr das nochmal beschreiben?
Ja, jeder hat so seinen eigenen Leiter, den er anscheinend besser findet als die anderen und erhebt sich dadurch über die anderen Geschwister. Mhm. Und dadurch kommen Streitigkeiten und Spaltungen in die Gemeinde.
Ja, wie konnte das passieren? Könnt ihr euch das irgendwie erklären? Was könnte so die Hintergrundgeschichte gewesen sein dazu?
Ein möglicher Ansatz ist, dass das Christentum ja grundsätzlich auf Jüngerschaft ausgelegt ist, oder? Mhm. Und dass man auch Paulus selbst sagt an anderen Stellen, ich bin ein Vorbild, folgt meinem Beispiel. Und wenn das dann ins Ungesunde übergeht, dass man zu viel dann auf diese Person fokussiert ist, auf sein Glaubensvorbild. Ich meine, das sind junge Christen, die waren noch nicht lange im Glauben und die folgen hier einer Person und diese Person wird oder kommt an die Stelle Nummer eins statt Jesus Christus und das wird zu einer Herausforderung.
Ja, ich denke, dass da sind einmal dieser Aspekt drin, dass man vielleicht sich auf irgendeine Person mehr fokussiert und die anderen wieder auf eine andere. Aber ich glaube, da sind auch persönliche Probleme drin in dieser Gemeinde. Es ist ja auch, da steht ja auch dieser Zank, dieser Streit, von dem habe ich von euch gehört. Und das kann auch, tut ja auch nicht gut der Gemeinschaft. Da müsste man drüber nachdenken, was da der Zank und Streit war.
Das heißt also, es ist nicht nur, ich mag halt den Paulus und das wäre ja noch kein Problem, da müsste ich mir ja noch nicht uneins sein, aber offenbar haben sich daran auch inhaltliche Dinge dann noch angeschlossen, oder?
Ja. Das ist halt die Frage. Also je nachdem, wie man jetzt fragen würde, würden wahrscheinlich manche Leute sagen, das ging um Theologie und die Leute haben sich da unterschieden in ihrer Theologie. Gerade auch so beim Petrus hier, beim Kephas, da verweisen sie dann auf einen Galaterbrief, wo Petrus sich so einen Fehlschritt geleistet hat und Paulus hat dann ihn zurechtweisen müssen und so. Aber das frage ich so ein bisschen zu bezweifeln, weil Paulus ja später dann auch von ich und Apollos redet, so als hätten Apollos und Paulus überhaupt gar keine inhaltlichen Differenzen, sondern sagt sogar, wir sind Vorbilder für euch, dass ihr auch so seid. Von daher glaube ich nicht wirklich, dass es um Theologie hier ging, sondern wahrscheinlich, ich glaube, es ging mehr darum, wie gut diese Leute waren, die sie da zum Glauben geführt haben. Und wir wissen ja vom Apollos da aus Apostelgeschichte 18, dass das ein brillanter Rhetoriker war. Und wenn man den ganzen Zusammenhang hier liest, dann beschäftigt sich Paulus ja die ganze Zeit mit Rhetorik und wie wichtig menschliche Weisheit und göttliche Weisheit so ist, was da die Differenzen sind. Und ich habe den Eindruck, das ist das, worum es ging. Und in 1. Korinther 11 haben wir dann auch noch, dass die Leute zum Teil reich waren und dann schon satt zum Abendmahl kamen, während die anderen Hunger gelitten haben. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen mit rein, weil Rhetorik bei den Reichen wahrscheinlich angesehener war als bei den Armen. Und dann haben sich da, glaube ich, solche Differenzen entwickelt.
Aber könnte es auch sein, dass sie praktisch geeifert haben darum, wer jetzt die Gemeinde leitet, ob er Paulus mehr sagen sollte oder Apollos oder Petrus, weil das ja auch die Leitungspersönlichkeiten sind?
Ja, könnte durchaus sein. Auf jeden Fall würde ich sagen, es hat gewaltig gemenschelt dort. Und das, ich habe auch mir angelesen, einfach weitergelesen, das ist ja diese Begriffe da, Schisma und Eris, Spaltung und Streit. Und jedes hat auch eine andere Bedeutung bisschen. Und vor allen Dingen bei diesem Streit ist mehr das Laster gemeint, auch von den Menschen. Und ich habe mir gedacht, Laster, wir benutzen Laster heute eigentlich wenig. Aber was steckt denn dahinter? Was hat sie denn zu diesem Streit der Spaltung und so geführt, jetzt auch persönlich? Und habe einfach mal nachgeschlagen, es ist ja eine Untugend.
Und wir können dazu auch ein paar Texte lesen, wo das so vorkommt.
Dann ja, gerne.
Das noch, wenn ich dich da unterbrechen darf. Ja, wollen wir mal lesen, vielleicht Jutta, wenn du mal aufschlägst, Römer 1, 29 und Dennis, du Römer 13, Vers 13 und 1. Korinther 3, Vers 3, Dominik, und ich lese dann noch 2. Korinther 12, Vers 20, dann haben wir so ein bisschen so einen Kontext, wo hier das Wort, diesen Streit, Eris auch so in Kombination steht mit anderen Lastern, wie du sagst, Jutta, ja? Also Römer 1, Vers 29.
Genau, da bin ich jetzt, Vers 29, hier steht bei mir, voll alles Unrechten, Schlechtigkeit, Habsucht, Bosheit, voll Neides, Mordes, Haders, List, Tücke, Ohrenbläser. Und 30 würde weitergehen, also Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hoffärtig, ruhmredig, auf Böses sinnend, den Eltern ungehorsam.
So.
Okay. Weiter geht's deftig. Unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Also es hört ja gar nicht mehr auf.
Ja, ja. Ein Lasterkatalog nennt man
ein
das.
Ein Lasterkatalog.
Also, ja? Genau, ein richtiger Lasterkatalog, wo der Streit mit drin vorkommt. Wie ist das bei dir, Dennis? Du hast da auch noch einen.
Römer 13, Vers 13 steht, lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Neid.
Mhm. 1. Korinther 3, Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich, denn wo Eifersucht und Streit unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise.
Mhm. Den Text werden wir nachher nochmal anschauen, ja. Und 2. Korinther 12, Vers 20, dort heißt es, denn ich fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Unordnung. Ja.
Sehr spannend, immer wenn solche Laster auftauchen, gibt es auch Meinungsverschiedenheiten darüber. Also das ist das, was meine Erfahrung ist, auch in der Gemeinde. Wenn etwas vorfällt, gibt es schnell Lagerbildung. Und dann hast du schnell auch Leute, die Leitung eines Lagers übernehmen. Ich weiß nicht eben, also ich meine, du hast auch Gründe genannt, die von Persönlichkeit her sein können, dass diese Streitereien oder Parteiungen geschehen sind. Aber wenn man diese persönliche Geschichte reinnimmt, diese negativen Charakterzüge, dann gibt es schnell immer Lagerbildung. Und oder diese Klicken, wie es auch die Lektion genannt hat.
Ja, welche Folgen hat denn eine Zerstrittenheit in der Gemeinde? Wir sehen ja hier, es ist kein Kavaliersdelikt. Es ist im Kontext mit sehr gravierenden Sünden. Und ja, welche Folgen hat es für eine Gemeinde, wenn da Hader, Zwist, Streit, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, existieren oder aufkommen?
Ich wollte noch mal was ergänzen, ja, zu diesen Lastern sagen,
ja.
Weil mich hat das unheimlich beschäftigt, wie ich nachgelesen habe, einfach in Google, was ist denn Laster? Und dann stand da eine Untugend, eine negative Gewohnheit und Ausschweifung, die den Menschen schaden. Und zwar ist das auch kein einmaliger Fehltritt, sondern es wird zur Gewohnheit. Und es prägt den Menschen. Und unter anderem ist hier jetzt außer dieser Aufzählung Sucht, Maßlosigkeit, Gier, Geiz, Völlerei, Rachsucht, Trinksucht, Unmäßigkeit im Essen gemeint. Und ich habe mir gedacht, der Wahnsinn, eigentlich ist ja schon irgendwas dabei, wo auch ich mich wiederfinden kann, wo ich merke, da bin ich wahrscheinlich gar nicht frei von. Und was macht das dann mit einem? Ja, wer bestimmt mein Leben? Ist das mein Ich, mein Ego? Wer hat Besitz von mir? Das ist die Frage hier einfach. Ich glaube, das ist auch die Frage hier in Korinth. Wenn ich so eine Gesinnung habe, eine fleischliche Gesinnung habe, dann habe ich nicht die Gesinnung, die Gott, glaube ich, von mir will. Und das ist auch das Problem in Korinth, denke ich mir. Sie sind einfach, haben sich vielleicht nicht bewusst gemacht, wo sie stehen.
Mhm. Naja. Ja,
du hast gefragt, welche Folgen so ein Zustand hat. Und ich glaube, ich sehe mindestens wahrscheinlich zwei Dinge. Das eine ist, dass eine Gemeinde gelähmt wird an ihren missionarischen Bestrebungen. Wir haben das ja in Johannes 17, dass die Welt erkennt, dass Jesus uns gesandt hat, weil wir eben eins sind. Und das behindert einfach diese Wahrnehmung in der Welt. Und ich glaube, das andere ist eben dadurch, dass man halt so ich-fokussiert ist, so wie du es ja gerade auch schon beschrieben hast, beraubt man letztendlich Gott auch seinem Ruhm. Also das ist ja dann, was in den nächsten Kapiteln dann immer wieder vorkommt. Rühme ich mich mir selbst oder meines Leiters oder rühme ich mich Gott allein? Mhm. Weil er mich eben durch Jesu Kreuz errettet hat. Nicht, weil mich irgendein Mensch getauft hat oder was weiß ich.
Aber es ist interessant, ich höre bei euch beiden auch heraus, dass es auf die Sünde des Einzelnen auch zurückfällt. Ja? Vielleicht den eigenen Egoismus und Individualismus, sich nicht zurückzunehmen. Denn die Leiter waren es ja nicht. Die haben ja eine relative Einigkeit gehabt. Apollos und Paulus haben sich nicht zerstritten, soweit wir das wissen, sondern ihre Anhänger. Ja? Und so ist es manchmal auch, dass Anhänger einer Sache da der Sache nichts Gutes tun, ja, sagen wir so. Mhm. Und polarisieren, das erleben wir ja manchmal auch. Gibt es sowas heute auch eigentlich noch, so einen Personenkult in der Gemeinde? Ist euch das schon untergekommen?
Ja, also ich denke schon. Also es gibt's. Ja. Ich meine, das ist auch von der Gesellschaft, vom Zeitgeist geprägt. Wir haben heute diesen Berufsgattung Influencer. Mhm. Mhm. Unsere Gesellschaft ist darauf ausgelegt, dass man Leuten folgt. Mhm. Und ich denke, das macht nicht Halt vor unserer Gemeinde. Wir haben Leute, die produzieren Inhalte und wir haben und diese Inhalte generieren gemäß dem heutigen Zeitgeist Jünger, die ihnen folgen und die sehr stark auf diese Menschen ausgerichtet sind. Und da erlebe ich auch immer wieder im Gemeindekontext, dass diese Lagerbildung auch da ist. Und auch da würde ich sagen, dass wahrscheinlich diejenigen, die diese Inhalte generieren, miteinander gar nicht so stark im Konflikt sind, aber dass dann die Jüngerschaft durchaus in diese Richtung schlägt. Wir haben das auch bei Galater. Auch da kommen Leute von Jakobus und Paulus ist damit konfrontiert. Und Paulus und Jakobus sind nicht so sehr miteinander im Uneins. Mhm. Also das ist immer wieder sichtbar.
Ja, ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Wir haben manchmal Personen, die tolle Kommunikatoren sind, tolle Evangelisten und haben dann vielleicht viele gewonnen und so weiter. Aber was ist, wenn diese Person 10 Jahre später unausgewogene Ansichten entwickelt und in eine Richtung geht, die nicht gut ist und dann ihre ganze Anhängerschaft irgendwie mitzieht, die dann gar nicht mehr vielleicht kritisch hinterfragt, was da passiert? Ich möchte hier auf keinen Fall Namen nennen, aber da ist es schon in einigen Fällen eben auch vorgekommen, dass die Fixierung auf die Person dann einfach zu stark ist und man nicht mehr wirklich die Inhalte auch mit einem gesunden Menschenverstand oder mit einer Skepsis auch betrachtet, weil ein Mensch auch irren kann und jeder Mensch auch nicht statisch ist, sondern dynamisch und sich auch irgendwo hin entwickelt.
Aber auch da, glaube ich, können wir von Paulus lernen, der diese Christuszentriertheit immer wieder auch in diesen Versen, die wir gelesen haben zu Beginn, auch propagiert, ja, er sagt, ey, wer bin ich? Seid ihr auf meinen Namen getauft worden? Ich glaube, das ist die Gefahr eben auch, ich meine, auch ich bin in einer Rolle, wo ich Leute geistlich führe, aber mein Ziel ist immer, dass sie Jesus nachfolgen und nicht mir, weil ich bin Fleisch und Blut. Früher oder später, das sage ich allen Leuten, mit denen ich in Kontakt komme, früher oder später werde ich euch enttäuschen, weil ich bin sündhaft und ich bin nicht perfekt, aber es gibt jemand, der wird dich nicht enttäuschen in deinem Leben. Das ist Jesus Christus. Ich hoffe es. Also ich meine, manchmal gibt es Schicksalsschläge, wo Leute dann irgendwie trotzdem enttäuscht sind von Gott, aber eigentlich ist er fehlerlos. Mhm. Das ist meine Überzeugung, dass er Leute nicht enttäuscht. Ich werde Leute immer enttäuschen.
Und das wäre auch diese Mündigkeit, ne? Dass wir Leute haben, die dann auch damit umgehen können, wenn ein Leiter eben Fehler macht und enttäuscht. Kommen wir nochmal zurück. Ich habe euch ja einen Text unterschlagen, in dem wir bei Vers 11 angefangen haben zu lesen, weil das mal so die Situation gut geschildert hat. Aber Vers 10 könnte vielleicht schon Teil der Lösung sein. Dort heißt es, ich bin in 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme redet und lasst keine Spaltungen unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und einer Meinung. Ja, wie kann das gelingen? Ist das nicht völlig unrealistisch zu sagen, wir haben jetzt alle einen Sinn und eine Meinung, gerade wo wir doch in einer Zeit leben, die immer individualistischer wird?
Ja, es kommt vielleicht ein bisschen auf die Autorität an, auf die man sich beruft. Wenn er hier sagt, ich sage euch das Kraft des Namens unseres Herrn Jesus Christus, dann ist das der Bezug, durch den das vielleicht dann doch klappt.
Mhm. Und das auch ist ein mächtiges, einigendes Argument, um so zusammenzuhalten.
Und für mich ist das, bedeutet für mich eine Entscheidung eines jeden, dass ich einfach diese bewusste Entscheidung fälle, wenn ich merke, es gibt Spannungen, auf was besinne ich mich rück? Wer ist unsere Mitte? Mhm. Wo wollen wir uns, auf was wollen wir uns konzentrieren? Und wen geht es in der Gemeinde zum Beispiel oder in anderen Dingen einfach, dass ich nicht mich von mir selber treiben lasse, sondern einfach diese Rückbesinnung, ich habe eine Entscheidung gefällt und ich möchte, dass Christus mein Leben bestimmt. Und das heißt auch in dem Fall, dass ich manchmal mich zurücknehme mit Kritik oder zurückhalte mit anderen Dingen und mal genau auch zuhöre, was sagt der andere. Und dann auch in der Vielfalt trotzdem die Einigkeit sucht, indem ich kann ja auch Gott bitten, hilf uns hier in dieser Auseinandersetzung oder in dieser Differenz. Und ich glaube, das hört er immer. Wichtig für mich ist, dass ich mich nicht über den anderen erhebe und stelle. Ja. Das hat auch Jesus nicht gemacht.
Ich denke, derselbe Sinn, das ist etwas, was ich noch eher verstehen kann. Du hast vorher das hohepriesterliche Gebet von Jesus Christus gebracht, wo ich glaube, diese Einheit unter Christen passiert über die persönliche Beziehung zu Jesus Christus. Und das ist auch das, was Paulus ja auch im Römerbrief sagt, habt eine geistliche Gesinnung, seid in Christus, er sei in euch. Da ist Johannes und Paulus sehr nahe beieinander. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich schon davon überzeugt bin, wenn jede Person in Christus verbunden ist, dann werden auch die Meinungs- oder die Haltungsverschiedenheiten untereinander ändern. Aber dieselbe Meinung zu haben, das fand ich dann schon etwas herausfordernd. Ich habe mir das Wort nochmal angeschaut. Paulus verwendet es im Verlauf des Briefes, dass er seine persönliche Meinung jetzt zu etwas sagt. Also er grenzt das wie ab von, weiß ich, von Gottes Meinung, ja. Aber er sagt, ja, meine persönliche Meinung zu dieser Frage ist das und das. Ich habe einen Kommentar gelesen, der übersetzt das Wort als Zweck, für denselben Zweck. Allerdings in Korinther scheint Paulus eher bei der Meinung zu sein. Und das finde ich dann schon herausfordernd, weil ich finde auch die Meinungsverschiedenheiten jetzt in Bezug auf Ansichten finde ich sehr spannend in der Gemeinde und würde ich nicht wollen, dass wir alle gleich denken. Das fände ich unglaublich langweilig.
Würde vielleicht auch irgendwie problematisch sein, weil man dann das Gefühl hat, wer hat denn jetzt diese gemeinsame Meinung jetzt bestimmt.
Ja, es gäbe auch nicht so Gespräche wie hier. Es gäbe es nicht, weil wir würden ja alle gleich denken. Also das ist wahrscheinlich nicht gemeint damit. Ja.
In Römer 14 heißt es ja, den Schwachen im Glauben nehmt an und streitet nicht über Meinungen. Das scheint irgendwo vorausgesetzt zu sein. Ich weiß nicht, ob auch dieses Wort Gnome da vorkommt, aber das scheint ja vorauszusetzen, dass es verschiedene Meinungen gibt und dass wir aber einfach den Streit darüber in der Gemeinde unterlassen sollen, ja, genau. Sondern eben da auch vielleicht im Bereich der Meinungen mehr Vielfalt zulassen oder so. Was wolltest du sagen, Dennis?
Also vielleicht kann man die ersten vier Kapitel ja auch wie so ein Schritte, so eine Anleitung lesen, wie man zu der Einheit kommt. Dann würde für mich im ersten Kapitel so diese Ausrichtung auf Jesus und auf das Kreuz allein halt der erste Schritt dahin sein. Und dann in Kapitel 2 geht es darum, was wirkliche Weisheit bedeutet. Und dass man das auch in Perspektive zu dem setzt, was vielleicht für Gott Weisheit ist, und sich selbst dann vielleicht da auch ein bisschen demütig zurücknimmt. Und dann wäre in Kapitel 3 diese Sache mit den Leitern. Alle Gläubigen letztendlich sind gleich, sie haben halt nur verschiedene Funktionen. So Paulus hat gepflanzt, Apollos gegossen und Gott hat aber das Gedeihen gegeben. Aber letztendlich sind sie in ihrer Zielsetzung alle auf der gleichen Ebene. Und dann wäre in Kapitel 4 eben, dass man auch mit seinen Leitern halt adäquat umgeht, sich sie zum Vorbild nimmt, wo sie Vorbilder sind und ihnen halt nacheifert in dem, was sie halt gut und richtig machen.
Wird vielleicht so ein ganz großer Bogen hier gespannt, ja. Der alles so das Thema anspricht.
Und Dennis hat eigentlich auch ein Wort jetzt fallen lassen, demütig sein. Ich glaube, dass das hier auch eine ganz große Gewichtung hat. Wir hatten eine Lektion über Stolz und wir hatten festgestellt, dass Stolz sogar Jesus am meisten verletzt. Das hat mich damals auch sehr bewegt und beschäftigt. Und ich denke mir, wenn man zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten, man kann differente Meinungen haben, aber wie äußere ich sie und wie nehme ich den Anspruch auf die Absolutität für mich selber und wie trete ich in diesem Gespräch auf? Und da, finde ich, kommt Demut rein und Stolz, wenn ich meine, ich muss das jetzt durchdrücken. Und ich habe jetzt die absolute Erkenntnis und kann dem anderen irgendwie nicht mehr stehen lassen, dann hat das für mich auch was mit Stolz zu tun, wo ich denke, hier einfach dieses Zurücknehmen und sich sagen, so, was ist jetzt unsere Mitte und ich lasse das auch, ich kann das stehen lassen. Das ist ganz wichtig.
Mhm. Ja, das stimmt. Es heißt ja auch, dass ihr alle mit einer Stimme redet. Das heißt vielleicht auch, dass wir uns überlegen, welche Dinge wollen wir sagen als ganze Gemeinde? Mhm. Und diese sind dann vielleicht auch nicht in diesem Bereich der Meinungen oder so, wo wir dann so divers auftreten, dass wir gar kein Profil mehr haben, sondern uns eben diese, ja, unsere Kernbotschaften oder unsere wichtigen Botschaften unseres Glaubens eben hier auch in den Mittelpunkt stehen und da wirklich mit einer Stimme reden und auch nicht alles so nach außen dringen lassen, wo wir vielleicht in kleineren Dingen Differenzen haben oder so. Weiß nicht, ob das auch ein Punkt sein könnte hier.
Ich finde, also Paulus' Hauptpunkt ist ja diese Ausrichtung auf Gott. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, bei diesem Streben nach Einheit, das wir ja alle haben, lassen wir das immer so ein bisschen außer Acht. So, wir wollen praktische Methoden haben, wie wir zur Einheit kommen. Aber wir lassen dann irgendwie schon fast weg, dass letztendlich Gott der ist, der uns zu dieser Einheit führen kann. Mhm. Wenn wir den Philipper 3 dazu nehmen, in Vers 15 sagt er, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird Gott euch auch das offenbaren. Und dann geht es noch um die gleiche Richtschnur und so weiter. Ja. Also letztendlich ist es, glaube ich, Gott, der uns dazu führen kann, die gleiche Meinung zu bekommen und eben nicht verschiedenen Leitern nachzulaufen, wie das hier ist, oder einfach unabhängig von der Gemeinde zur eigenen Meinung kommen.
Mhm. Und Einheit darf dann auch nicht ein Selbstzweck sein, sondern sie hat einen bestimmten Inhalt.
Ja. Ich weiß nicht, du hast vorher das gesagt, oder, dass wir vielleicht gegen außen eher einheitlich kommunizieren, oder so habe ich es verstanden, ja. Mhm. Das würde für mich aber nicht in das Bild einer Mündigkeit passen, die wir unseren Mitgliedern zusprechen. Also ich fände das sehr spannend, wenn wir auch gegen außen durchaus zeigen können, dass wir divers denken, aber der Punkt ist, was, glaube ich, Jutta gesagt hat, wie demütig gehe ich mit meiner eigenen Haltung oder welche Demut verspüre ich gegenüber meiner eigenen Haltung? Und das würde für mich ein sehr differenziertes Bild geben, weil wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Meinungen auch, aber wir sind in Christus vereint, wir können uns alle demütigen unter sein Haupt, wir sind seine Glieder. Und dann, glaube ich, wäre das durchaus ein Zeichen der Mündigkeit, dass wir auch Meinungsverschiedenheiten stehen lassen können, dass wir aber einen lernenden Zugang zueinander haben, weil das bringt uns weiter. Also da würde ich nicht ein Bild zeichnen wollen gegen außen, ja, wir sind alle gleich, aber hinter der Fassade haben wir Meinungsverschiedenheiten. Das wäre für mich nicht ein authentisches Bild von Christentum und von Jüngerschaft. Aber die Gefahr ist eben, dass wir bei der Demut scheitern und dass wir dann diese uns zu wichtig nehmen. Mhm. Aber, glaube ich, voneinander lernen aufgrund unserer Meinungsdifferenzen, das wäre für mich ein richtiger Wert für unsere Gemeinde.
Stimmt. Also nicht den Streit nach außen tragen, aber durchaus die gelebte Vielfalt und Respekt voreinander.
Ja, so. das wäre für mich eine mündige Gemeinde, die ich mir eigentlich wünsche, dass wir auch eine Gemeinde sind, die kontrovers über Dinge nachdenken können. Mhm. Immer in der Geisteshaltung, Christus ist unser Haupt. Und mein Wissen ist Stückwerk.
Ja. Ja, du hast das Stichwort Mündigkeit genannt, da möchte ich unbedingt den Text noch mit euch lesen dazu. 1. Korinther 3, Verse 1 bis 4. Jutta, könntest du da mal lesen? 1. Korinther 3, Verse 1 bis 4?
Habe ich schon aufgeschlagen. Und ich, liebe Brüder, konnte auch mit euch nicht reden, als mit geistlichen Menschen, sondern als mit fleischlichen, wie mit jungen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach menschlicher Weise? Denn so einer sagt, ich bin paulisch, und der andere aber, ich bin apollisch, ist das nicht menschlich geredet?
Ja, da sind wir wieder bei dem Gedanken mit den Influencern oder mit den Leitern hier. Ja. Was würdet ihr sagen, was hat hier die Reife und Unmündigkeit mit Fleischlichkeit zu tun? Da wird der Begriff fleischlich hier und Menschenweise noch eingeführt.
Für mich kommt all das rein, was wir schon gesagt haben. Ich denke, dass wir, wenn ich fleischlich bin, werde ich nicht geleitet, denke ich, von Christus, sondern von mir, einfach mein Egoismus, meine Interessen, das, was ich für gut finde. Mhm. Ich orientiere mich an mir selber. Und wenn ich aber Jesus Christus bitte, in mein Leben zu kommen und mich zu erfüllen durch seinen Heiligen Geist, dann wird es eine Veränderung geben, die ich vielleicht selber noch nicht mal gleich merke. Ich oft merken das andere, wo ich mich vielleicht verändere. Und ich denke, die Veränderung liegt auf jeden Fall da, dass wir hin zu der Liebe geführt werden, die ja Jesus ist und gelebt hat. Und was ist Liebe? Das ist eben nicht Zank und Streit. Und das ist nicht, dass ich mich wichtiger nehme als den anderen. Ich sehe den anderen. Ich sehe den anderen mit seinen Bedürfnissen. Ich respektiere seine Meinung. Was ist denn Liebe? Und ich denke mir, wie kommen wir dahin, dass wir nicht fleischlich reagieren? Das würde mich jetzt mal interessieren, was eure Frage ist, ganz praktisch. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel.
Wie kommen wir zu dieser Einigkeit. Mündigkeit? Ja? Wie kommen wir zu dieser Mündigkeit, dass wir eben nicht mehr hier mit Milch umgehen, sondern mit fester Speise?
Genau. Praktisch.
Das Bild von Milch wird ja auch im Hebräerbrief gebracht und ich aus meiner Sichtweise geht es da darum, eben um diese Christuserkenntnis. Christus zu kennen, ist aus meiner Sicht feste Speise in diesem Kontext. Und das geht mit dem überein, oder? Ich habe diese Verbundenheit mit Christus. Und ich glaube, das ist auch, so einfach es klingt, aber das ist auch die Herausforderung, die wir im Alltag haben, diese Verbundenheit mit Christus zu haben. Weil die Sünde trennt uns von Natur aus von ihm. Und ich weiß, das ist eine sehr theologische Antwort wieder auf eine sehr praktische Frage, aber ich glaube, das Christentum kommt auf diese Grundfrage herunter, wem vertraue ich? Mit wem gehe ich durchs Leben? Und das ist Jesus Christus. Und wenn wir das haben, dann sind wir, glaube ich, auch bereit für feste Speise. Das ist die feste Speise. Oder?
Ich finde es spannend, dass du jetzt Hebräer angesprochen hast. Da ist ja, ihr, die ihr längst Lehrer sein solltet, habt es wieder nötig, dass man euch die Anfänge lehrt. Ja, also da Hebräer 5, Vers 12. Und hier ist es ja auch so, dass sie könnten selber schon Leiter sein vielleicht. Ja, sie könnten schon andere unterrichten im Glauben und zu Jüngern machen und sich an der Mission der Gemeinde beteiligen. Aber stattdessen haben sie irgendwelche Gekränktheiten und Streitigkeiten und Parteiungen und Lagerbildung. Also da zeigt sich die geistliche Unreife, die Gemeinde in ihrer Mission dann behindert, oder?
Du hast zu Beginn eine Frage gestellt über, wie zeigt sich das, wenn Streit und Zank in der Gemeinde ist. Ich glaube, das ist, also wenn ich in einer Konfliktsituation bin, dann beschäftigt mich das immer wieder. Und mein Denken, meine Gesinnung ist auf diese Sache ausgerichtet. Und auch das ist fleischlich, glaube ich, oder? Und wenn ich mit Christus bin, dann würde diese Gedankenwelt anders aussehen. Dann würde ich eine andere Ausrichtung haben. Aber Konflikte beschäftigen uns. Mhm. Ich glaube, auch das ist etwas, was mit reinspielt, oder? Mit was beschäftige ich mich?
Für mich ist der zweite Kapitel da ausschlaggebend, weil in Vers 6 sagt Paulus, ja, wir reden allerdings Weisheit unter den Gereiften. Was er damit meint, ist wahrscheinlich dieses Kreuz Christi, Jesus als den Gekreuzigten will er verkündigen. Und nicht, in Vers 4 sagt, ich komme nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit. Mhm. Und in Vers 13 ist es dann, wo er dann sagt, dass sie nicht in menschlicher Weisheit gelehrt worden sind, sondern vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistlich erklären. Und so glaube ich, dass die Lösung für das Problem, dass wir unmündig sind und nicht gereift sind, eben darin besteht, wie der Heilige Geist Einfluss auf uns hat oder wie wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und dann ist es halt vielleicht weniger die Frage, wie werden wir mündig, sondern vielleicht mehr, wie empfangen wir den Heiligen Geist. Und dann denke ich so an Lukas 11, so beten um den Heiligen Geist. Gott gibt uns das lieber, als unsere Eltern uns gute Gaben geben. Mhm. Ich denke an Apostelgeschichte 2, dass wir uns taufen lassen sollen und dann die Gabe des Geistes empfangen. Mhm. Und da, manchmal muss der Heilige Geist vielleicht auch erneuert werden, wenn ich so an Psalm 51 denke oder so. Mhm. Nur weil man denkt, man hat den Heiligen Geist nicht, heißt es nicht, dass man ihn tatsächlich nicht hat. Aber vielleicht dämpft man ihn.
Oder in höherem Maße wieder wirken lassen möchte, genau, in seinem Leben.
Genau. Mhm.
Also investieren in die persönliche Beziehung zu Gott wäre hier praktisch ein Schritt zu dieser Mündigkeit, ja? Und nicht abhängig zu sein von meinen menschlichen Leitern oder Gemeindepolitik zu betreiben, sondern eben mich auf meine Beziehung zu Gott zu konzentrieren?
Ja, ich bin eher der Pragmatiker. Ich bin ja kein Theologe. Und ich versuche mir das ja vorzustellen, wie setze ich denn das jetzt um im Alltag? Und ganz praktisch, ich für mein Leben, ich beginne meinen Tag mit einem Gebet. Als allererstes noch im Bett liegend, bevor ich meine Beine raussetze auf den Boden. Und lade Gott einfach ein und sag, und heute und diesen Tag möchte ich nicht ohne dich leben. Und ich möchte dich einladen, dass du mit mir gehst. In meinem Denken, in meinem Handeln. Und ich bitte dich, dass du mir deinen Heiligen Geist gibst, der jeden Winkel meines Herzens ausleuchtet, sodass ich zu dir hingezogen werde und dass du mir zeigst, was ich noch ablegen soll. Ich glaube, so ein Gebet, also ich bin jetzt nicht heiliger, perfekter als ein anderer, aber so ein Gebet, glaube ich, kann Gott nur erhören. Und das macht ja was mit einem. Und dann ist es außerdem wichtig, dass ich nicht nur mir Podcasts anhöre, irgendwas lese, Bücher über die Bibel, ist schön und gut, aber dass ich selber auch im Wort Gottes lese, direkt. Weil das ist das lebendige Brot, das ist das, womit Gott mit mir spricht. Und das muss ich schon einbauen in meinen Alltag, dass ich Zeit finde, dass das Wort in mir wirkt. Und eigentlich kann ich dann getrost gehen und sagen, ich überlasse dir jetzt mal meine Sorgen auch. Ich meine, das lässt sich so leicht daher sagen. Wenn ich finanzielle Not habe, dann ist das ständig in meinem Kopf. Aber ich kann jedes Mal sagen, und Herr, du wirst mich nicht alleine lassen und ich nehme dich beim Wort, bei den Verheißungen. Und du wirst mir helfen.
Mhm. Vielleicht geht es auch ein bisschen darum, wie man die Leiter sich zum Vorbild nimmt. Also je nachdem, von wem ich lerne, so verhalte ich mich am Ende des Tages auch. Und wenn ich meine Leiter, die eben diese Mündigkeit besitzen, mir zum Vorbild nehme und ihnen nacheifere, werde ich da vielleicht Vorbilder finden, die es mir erleichtern, zu reifen.
Also hier wird ja auch in unserer Gesprächsvorlage nochmal so der Perspektivwechsel gemacht, ja, von den Gläubigen hin zu den Leitern, dass die Leiter selbst auch eine Verantwortung haben in diese Richtung. Ich lese nur den Text dazu, 1. Korinther 4, 1 und 2. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Und in weiteren Texten wird dann auch darüber gesprochen, wie sie leiden auch für ihren Glauben. Ja? Vers 9, Gott hat uns Apostel als die Allergeringsten hingestellt, wie zum Tode Verurteilte. Denn wir sind ein Schauspiel geworden der Welt und den Engeln und den Menschen. Wir sind Narren um Christi willen. Ja? Und Hunger, Durst, Blöße, Schläge und was sie alles erlebt haben. Und das ist auch ein bestimmtes Modell von Leiterschaft, das hier vorgelebt wird. Das eben nicht eines ist, wo man Anhänger sucht und Leute beeinflusst und manipuliert, sondern ein dienendes Leiten ist. Ja? Was dann also auch diesen Spaltungen total entgegenwirken könnte. Das ist also auch vielleicht keine Einbahnstraße nur von der Basis her ist, sondern auch die Leiter, die hier etwas vorleben und dadurch ein gesundes Gemeindemodell aufzeigen. Ich möchte euch zum Abschluss noch ein Zitat hier aus der Lektion geben, aus dem Buch Testimonies for the Church. Da heißt es, die Einigkeit und Einheit der wahrheitsgläubigen übrigen Gottes vermittelt der Welt die starke Überzeugung, dass sie die Wahrheit haben und das besondere auserwählte Volk Gottes sind. Ja, Einheit ist also was ganz Wichtiges, etwas, was unserer Gemeinde eine besondere Strahlkraft auch verleihen kann, dass Menschen erkennen, dass wir wirklich mit Jesus verbunden sind. Und es lohnt sich, darüber nachzudenken, wie wir Einheit fördern können. Und da lade ich jetzt auch alle ein, vielleicht etwas in die Kommentare zu schreiben. Wie erlebt ihr das? Was fördert Einheit auch in eurer Gemeinde? Und wie können wir da vorangehen, dass wir trotz aller Unterschiedlichkeit auch diese Einheit in Christus noch besser erfahren können? Wir sind gespannt auf eure Kommentare dazu. Ja, wir möchten noch gemeinsam beten. Dennis, du willst mit uns noch mit einem Gebet abschließen.
Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zum Teil deiner Gemeinde gemacht hast, dass du uns berufen hast, damit wir für dich in dieser Welt leben können. Wir danken dir für das Kreuz, das du auf dich genommen hast, damit wir erlöst werden können. Wir wollen dir auch bekennen, dass wir häufig es nicht gut schaffen, diese Einheit zu bewahren, die du dir für deine Gemeinde wünschst. Aber wir wollen dich bitten, dass du uns hilfst, dass du uns ausstattest mit deinem Heiligen Geist, dass die Einheit wiederhergestellt werden kann, dass wir uns ausrichten auf dein Kreuz und uns demütigen und einander unterordnen, so wie es uns als Christen und deinen Nachfolgern gebührt. Wir danken dir, dass du dein Werk vollenden wirst und uns festmachen wirst bis zum Tag deiner Wiederkunft, dass wir dich dann sehen können, so wie du bist. Hab Dank dafür, um deines herrlichen Namens willen. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie etwas für sich mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.